NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Ende des 16. Jahrhunderts, also vor rund 450 Jahren, kamen die ersten Juden nach Hamburg und ins damals dänische Altona. Sie waren Sepharden und flohen vor der Inquisition in Portugal. Dort hatten sie sich taufen lassen müssen, wurden aber als sogenannte Neuchristen verfolgt und ermordet, sodass die, denen es möglich war, das Land verließen. Viele von ihnen flohen nach Hamburg und Altona, weil sie als Kaufleute hierher Verbindungen hatten. Erst später kamen auch aschkenasische Jüdinnen und Juden aus Osteuropa und deutschen Städten hierher. Die Geschichte der Juden in Hamburg unterscheidet sich also ziemlich von der der meisten anderen deutschen Städte. Trotzdem hat Hamburg kein Museum, das diese Geschichte zum Thema hat. Das soll jetzt anders werden. Kultursenator Carsten Broster hat im vergangenen Jahr 3 öffentliche Gesprächsabende initiiert, auf denen er mit Publikum und Podiumsgästen über ein jüdisches Museum für Hamburg diskutiert hat. Und, so viel scheint festzustehen, ein jüdisches Museum für Hamburg soll kommen. Deshalb habe ich mich mit Carsten Broster zum Interview verabredet, um Details über diese Pläne zu erfahren. Herr Broster, Sie sagten, Sie halten es nicht für einen guten Zustand, dass Hamburg kein jüdisches Museum hat. Was ist der Stand der Dinge? Wann wird dieser ungute Zustand beendet sein?
Naja, wir sind jetzt in einem Prozess, in dem wir gemeinsam miteinander gesagt haben, wir wollen mal gucken, was eigentlich die richtigen Rahmenbedingungen sind, wie wir jüdische Geschichte in Hamburg darstellen. Also es ist ja nicht so, dass es nichts gibt, das muss man, glaube ich, auch immer sagen. Also in den bisherigen Gesprächen, die wir miteinander hatten, waren auch viele am Tisch, die durchaus auch darauf hingewiesen haben, naja, aber es gibt ja eine ganze Menge Orte, es gibt eine ganze Menge Forschung. Was halt in Hamburg fehlt, ist der eine Ort, an dem ausgehend man sozusagen die weitere Information organisieren kann. Und das war in den vergangenen Jahrzehnten die Ausstellung, die im Museum für Hamburgische Geschichte in 2 Räumen untergebracht worden ist, die jetzt durch die Neukonzeption des Museums und durch die Schließung nicht zur Verfügung steht. Und insofern werden wir jetzt etappenweise uns ranrobben. Das Erste, was passieren wird, ist, dass wir Anfang Februar, am 3. Februar, einen Projektraum im Altonaer Museum eröffnen werden, in dem wir überhaupt erstmal wieder über verschiedene Stationen hinweg jüdische Geschichte erzählen, zusätzlich zu den anderen Orten wie israelitische Töchterschule und so, die es ja auch ohnehin schon gibt, die geöffnet sind. Dann wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 eine große Sonderausstellung im Altonaer Museum stattfinden und parallel sind wir aufsetzend auf den Workshops jetzt dabei, uns in die Lage zu versetzen, eine Machbarkeitsstudie zu beauftragen, mit der wir dann mal prüfen wollen und uns auch Ratschlag geben lassen wollen, wie denn ein Museum aussehen könnte. So, ob das dann ein neues Haus wird, ob das ein bestehendes Haus wird, ob das ein Netzwerk verschiedener Häuser wird, da geht es noch munter durcheinander in den Vorstellungen. Das ist aber auch ganz gut, dass das jetzt noch tut, weil wir viele Optionen haben an der Stelle. Und insofern kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, wann wir fertig sind, aber ich bin mir sehr sicher, wir werden einen Kristallisationspunkt für diese Beschäftigung mit jüdischer Geschichte Hamburgs schaffen. Und aus meiner Sicht ist das ein musealer Raum, ein musealer Ort. Ob ein bestehender oder ein neuer, wird sich im Laufe des Prozesses zeigen.
Sie haben es gerade schon angesprochen, genau als das Museum für Hamburgische Geschichte geschlossen wurde, dann dauerte es nicht lange, dann wurden die ersten konzeptionellen Pläne bekannt und dann folgten aber auch schon sofort die Diskussionen, wie, Moment mal, das kann doch nicht gehen, dass dann diese jüdische Abteilung geschlossen wird. Ja, die wird eingewebt in die Geschichte, weil die jüdische Geschichte gehört ja zur hamburgischen Geschichte. Dennoch von mir die Frage, was hat das Umdenken bewirkt? Weil am Anfang war nicht davon die Rede, dass es stattdessen tatsächlich möglicherweise einen Ort geben könnte für jüdische Geschichte.
Naja, das ist die Frage, wer denkt über was an welcher Stelle wie nach. Für das Museum für Hamburgische Geschichte war relativ früh klar die konzeptionelle Entscheidung, dass wenn sie schließen und die Dauerausstellungen neu konzipieren, sie raus wollen aus, ich sag mal, eine Addition von partikularen Perspektiven, die man jeweils einzeln erzählt. Sondern sie haben versucht, und das kann ich für ein stadtgeschichtliches Museum, das den Anspruch hat, ich erzähle die Geschichte Hamburgs, auch sehr gut nachvollziehen, dass man sagt, wir legen verschiedene Stränge als Erzählfäden durch die verschiedenen Jahrhunderte der hamburgischen Stadtgeschichte und erzählen das jüdische Leben als einen dieser zentralen Stränge. Das hat hohen Sinn, weil ich damit, wenn ich durch die Dauerausstellung gehe, auch an jeder Stelle erfahre, dass jüdisches Leben mit der hamburgischen Geschichte verbunden war. Und die Perspektive für das Museum für Hamburgische Geschichte war, wir erzählen die Geschichte Hamburgs. Und dass das jüdische Leben da ein Teil von wird, und zwar in allen Stationen, finde ich einen Fortschritt für ein stadtgeschichtliches Museum. Was bleibt ist, und das war der Hinweis, der aus dem Beirat, den das Museum ja schon relativ früh selbstberufen an der Frage beratet uns mal, wie wir das mit der jüdischen Geschichte gut hinbekommen in der Erzählperspektive, dann rauskam, war das, was fehlt, der Ort ist, an dem man sich spezifisch über jüdisches Leben und jüdische Geschichte Hamburgs informieren kann. Der fällt tatsächlich weg durch den Verlust dieser zwei Räume in der Ausstellungskonzeption. Und dann fing die Diskussion an, was heißt das denn stattdessen, wie kann man das machen? Man kann es nicht mehr im Museum für Hamburgische Geschichte machen, aber was ist es dann? Und dann habe ich in vielen Gesprächen mit Sonja Lahnstein und anderen dann den Impuls aufgegriffen, der da auch aus dem Beirat kam, der lautete, prüf doch mal die Machbarkeit eines jüdischen Museums. Und in der Tat ist es eine Merkwürdigkeit, will ich mal etwas wertfrei sagen, dass Hamburg bisher kein jüdisches Museum hat. Die Geschichte, die Diskussion ist ja alt, die wird auch im Projektraum im Altonaer Museum betrachtet. Die Diskussion ist 100 Jahre alt, also noch viel älter, als man das so glaubt. Also nicht nur, als vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren mal diese Räume im Museum für Hamburgische Geschichte entwickelt worden, sondern viele, viele Jahrzehnte vorher ist schon darüber diskutiert worden, bräuchte es das nicht? Und es ist immer wieder abgebrochen. Aber einen Ort zu haben, an dem wir sichtbar dokumentieren, jüdisches Leben gehört zu Hamburg dazu, und zwar nicht nur zur hamburgischen Gegenwart, sondern auch zur hamburgischen Geschichte, und ist Teil der Entwicklung, die dazu geführt hat, dass diese Stadt so ist, wie sie heute ist. Das halte ich für relevant und wichtig, auch um die anderen bestehenden Orte, Erinnerungsorte, aktuellen Orte jüdischen Lebens miteinander zu vernetzen. Und insofern war es kein Umdenken, sondern Aufnehmen eines Impulses, der aus der Zivilgesellschaft und aus dem Beirat kam und der jetzt ja auch zivilgesellschaftlich weiter um sich treibt. Also Sonja Lahnstein, der ich unendlich dankbar bin dafür, ist ja gerade dabei, auch einen Förderkreis zu entwickeln, Menschen zusammenzusammeln, die sagen, wir begleiten das von außen, was auch ganz wichtig ist, dass wir eine gesellschaftliche Verankerung für einen solchen Prozess bekommen. Und da sieht man schon, dass wir, glaube ich, die gesellschaftliche Kraft hinbekommen werden, die es auch braucht, um so einen Prozess dann voranzugehen. Das reicht ja nicht nur, wenn ein Museum oder eine Verwaltung sagen, wir finden das jetzt mal sinnvoll, sondern dafür braucht es ja auch einen breiter getragenen Prozess. Und der ist, glaube ich, gut herstellbar und darstellbar. Und das hat mich dann wiederum sehr zuversichtlich gestimmt, dass wir da auch ans Ziel kommen werden. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir mal los.
Ja, Sonja Lahnstein, die Sie ja jetzt mehrmals erwähnt haben, genau, die hat das ja ganz massiv mit vorangetragen und sie war ja eben auch ganz extrem unglücklich darüber, dass tatsächlich diese jüdische Abteilung ganz rausfliegen soll aus dem Museum. Ne? An dem letzten Diskussionsabend im Oktober mit Publikum, Podiumsgästen, da wurde auch viel darüber geredet, so ja, was wollen wir eigentlich, was soll da eigentlich alles rein? Wie weit sind denn da so die Planungen gediehen, also konzeptionell? Sie haben gesagt auch, wenn ich mir das richtig notiert hatte an dem Abend, ein modernes Museum soll es sein. Was ist das?
So was sagt man ja immer. Also dass ich jetzt, wenn ich gesagt hätte, wir wollen ein altmodisches Museum eröffnen, hätten alle irritierter geguckt. Also natürlich soll es ein Museum sein, das zu dem Zeitpunkt der Eröffnung mit den Möglichkeiten, die man museal hat zu erzählen, arbeitet. Und das ist natürlich was anderes als bei einem Haus, das in den 50er oder 60er Jahren eröffnet worden ist. Und ich glaube, die Diskussion, die wir da hatten darüber war, ist ein Beispiel, das immer herangezogen wird. Die Stadt Rendsburg hat ja ein jüdisches Museum eröffnet, das tatsächlich sozusagen fast ohne Exponate auskommt, aber deswegen das mit sehr modernen Medien dann zu kompensieren, weil es gibt andere Häuser in der Republik, die auf eine breite Sammlung aufsetzen können, eine dezidierte Sammlung, damit fängt es ja schon an. Sagen, jüdischer Memorabilia haben wir in Hamburg nicht. Wir werden sehr wohl sehr viele sagen, jüdische Erinnerungsstücke haben oder Stücke mit sagen, Bezug zur jüdischen Kultur, die aber unter Umständen auch nicht in den Museumssammlungen alle so katalogisiert sind. Das ist eine Aufgabe für die Häuser, gerade auch die historischen Museen der Stadt wird es jetzt auch sein, die zu finden und die auch zuzuordnen, weil die unter Umständen ja auch als Alltagsgebrauchsgegenstände einfach nur einsortiert worden sind, ohne jetzt einen spezifischen Punkt auch zur jüdischen kulturellen Tradition der Stadt. Das wird ein Thema sein. Die Frage ansonsten, was erzählt man wie? Die verschiedenen Diskussionen darüber sind ja auch im Laufe der Workshops, die wir da gemacht haben und der Abendveranstaltung. Also nimmt man einen biografischen Zugang, nimmt man einen sozusagen sozialgeschichtlichen Zugang, nimmt man einen kulturgeschichtlichen Zugang. Da ist vieles denkbar. Das wird Aufgabe der Machbarkeitsstudie sein, uns da auch Vorschläge für zu liefern, vor dem Hintergrund dessen, was wir in der Stadt haben und was wir auch an sonstigen Orten haben, zu gucken, in welcher Erzählform kristallisiert sich am besten das, was da ist und wie lässt es sich erzählen. Da bin ich jetzt Gott sei Dank kein Museumsfachmann, der sich jetzt die Narration und die didaktische Perspektive eines solchen Hauses vorstellen muss. Was jetzt stattfindet erstmal, das haben wir auch angekündigt, ist, dass wir jetzt mit den verschiedenen Stakeholdern, wie man neudeutsch so schön sagt, des Prozesses, also all denen, die da beteiligt sind, das sind ja das Institut sozusagen der Geschichte der Juden in Deutschland, das sage ich, die israelitische Töchterschule, das ist die Gemeinde, das sind die zivilgesellschaftlichen Akteure, die wir da haben, mit denen jeweils zu sprechen und zu gucken, was sind denn ihre Erwartungen, das nochmal spezifisch sich abzuholen, auch was ist an Substanz da, um das dann zur Grundlage zu nehmen, um darauf aufbauend dann tatsächlich eine Ausschreibung für eine Machbarkeitsstudie vorzubereiten, in der wir dann die Fragestellung noch mal etwas enger fassen werden, gemeinsam mit allen Beteiligten. Und dann hoffe ich, dass wir zur Mitte des Jahres so eine Machbarkeitsstudie ausschreiben können. Und die wird uns dann hoffentlich viele Antworten auf genau die Fragen geben. Oder die Optionen, die Muster, guckt euch das so an, Frankfurt erzählt entlang von Biografien im modernen Teil des Museums. Das Große Museum in Berlin erzählt wiederum ganz anders, versucht überblicksartig und dann immer wieder mit einzelnen thematischen Querschnitten zu erzählen. Das wird man dann sehen müssen, was sich für Hamburg anbietet. Es wird meine These nach zumindest einem biografischen Strang haben, weil wir starke, prägende jüdische Persönlichkeiten der Stadtgeschichte haben, die man als Namen auch kennt, deren Bezug zum Judentum man aber nicht zwingend kennt, weil das irgendwie etwas ist, was uns offensichtlich in der Erzählung der Stadt nicht verloren gegangen ist, sondern was bewusst abgetrennt worden ist, dann ja auch und danach nicht wieder aufgegriffen wurde. Und das zu ändern, zu heilen, um zu zeigen, wie sehr jüdisches Leben, wie sehr jüdische Kultur und wie sehr Jüdinnen und Juden auch dazu beigetragen haben, dass Hamburg die Stadt ist, die sie heute ist, das halte ich schon für wesentlich, weil das macht es auch leichter in der Gegenwart, eine gute Entwicklungsperspektive für jüdisches Leben in der Stadt tatsächlich aufzuzeigen. Und natürlich dann auch eine Frage, die uns sicherlich als dann eine jüngere Museumsbegründung nochmal besonders beschäftigen wird, dass es nicht nur um die Zeit, was ja viele klassische Museen betrifft, bis 45 geht, sondern auch die Frage, wie erzähle ich das Wiederaufleben jüdischen Lebens nach 45 und ja schon den sehr früh auch dokumentierten Widerstandsgeist in der Gemeinde, der Wiedergründung, dass wir gehören zu Hamburg schon in den 50er Jahren, ist ja sehr früh, sagen, sehr starke Symbole und sagen auch einen sehr starken Willen, in dieser Stadt präsent zu sein, gegeben hat, der ja auch dazu führt, dass wir heute so einen Prozess wie die Baumplatz-Synagogen Wiederaufbau haben können, weil da einfach auch da eine Kraft in einer solchen Bewegung steckt. Und insofern wird es schon wichtig sein, das jüdische Leben immer durch das Prisma oder unter Berücksichtigung des Prismas der Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus zu erzählen, aber auch nicht darauf zu begrenzen, was ja auch häufig so ein Thema ist, sondern die ganze Vielfalt jüdischer Kultur und jüdischen Lebens in Hamburg über die Jahrhunderte hinweg sichtbar werden zu lassen. Aber wie? Dafür gibt es Gott sei Dank Menschen, die es besser können als ich.
Von den Senatsvertretern gibt es immer wieder jetzt, wenn diese ganzen Diskussionen sind um die Baumplatz-Synagoge, gerade am Anfang, als es eben doch auch Widerstände aus der Nachbarschaft sozusagen der Baumplatz-Synagoge gab, wurde immer wieder gesagt, ja, wir legen aber extrem Wert darauf, wir wollen, dass jüdisches Leben in Hamburg wieder sichtbarer wird. Welche Rolle spielt da das Museum in diesem Zusammenhang?
Es spielt eine Rolle, wobei man schon sagen muss, auch das war ja am Anfang der Diskussion, wer fühlt sich eigentlich verantwortlich für einen solchen Prozess? Und ich war sehr früh, da musste ich auch gar nicht überzeugt werden von der Meinung, dass das eine Aufgabe ist, die tatsächlich an die Stadt gerichtet ist und eben nicht an die Gemeinde oder an einzelne Akteurinnen und Akteure, die sagen, besonders stark auch für die Sichtbarkeit jüdischen Lebens eintreten, sondern es ist Hamburg, das sich selber bewusst werden muss seiner Entwicklung und der Verflochtenheit dieser Entwicklung mit jüdischem Leben in der Stadt. Also angefangen bei der sephardischen Zuwanderung seinerzeit und der Kaufmannstradition, die da in die Stadt reingekommen ist, auch eine Internationalisierung, die heute nicht im Bewusstsein ist. Und solche Dinge wieder ins Bewusstsein zu holen, ist etwas, was die Stadt insgesamt und nicht nur sozusagen Jüdinnen und Juden in der Stadt betrifft. Und gleichzeitig war aber klar, dass eine solche Erzählung nur dann gelingt, wenn wir die Perspektiven jüdischen Lebens in der Gegenwart in den Prozess mit hineinholen. Deswegen diese drei Veranstaltungen, die wir gemacht haben, um den Prozess auch zu öffnen und Menschen auch die Gelegenheit zu geben, sich dabei zu beteiligen. Und ganz wichtig ist, und das taucht auch immer wieder auf, gab es ja auch durchaus eine kleine kontroverse Diskussion zwischen Teilnehmenden der letzten Veranstaltung darüber, wie viel Gegenwart und wie viel Vergangenheit und wie viel Erzählung von dem, was war und wie viel Darstellung von dem, was ist und sein kann, sagen soll denn in so einem Haus drin sein. Und ich glaube, das Ganze ist viel enger miteinander verbunden, weil eine Orientierung in der Gegenwart ja auch voraussetzt, dass ich Wissen über die Vergangenheit besitze. Also Golo Mann hat mal sagen, in so einem geschichtsdidaktischen Aufsatz, den er geschrieben hat, das einfache Beispiel verwendet, das ich sehr schlagend finde, des Aufwachens in einem fremden Hotelzimmer. Und man, wenn man morgens aufwacht, so einen Moment des Desorientiertseins hat, bis man sich erinnert, dass man nicht im eigenen Bett liegt, sondern dass man gestern Abend ja irgendwo in einer anderen Stadt angekommen ist, da ins Hotel eingecheckt ist. Dann weiß man auf einmal wieder, ah, die Lampe steht links und nicht rechts und das Fenster ist da und nicht da und ich bewege mich so durch den Raum. Aber ich brauche die Erinnerung daran, dass ich woanders gestern Abend ins Bett gegangen bin, als ich das normalerweise tue. Und deswegen fängt dann die Orientierung im Raum an. Und ein Stück weit ist Beschäftigung mit Geschichte auch ein sich vergewissern über den Moment, in den ich gekommen bin. Und insofern glaube ich, dass die Gestaltung und die Entwicklung jüdischen Lebens als Teil unserer hamburgischen Gegenwart und hoffentlich unserer Zukunft auch was damit zu tun hat, dass wir uns Bewusstsein verschaffen darüber, wie diese Stadt auch nur so denkbar ist, wie sie ist, weil jüdisches Leben immer schon zu Hamburg dazugehört, zu Altona noch mal gleich mehr, weil wir das Religionsprivileg da schon seit dem 17. Jahrhundert haben. Da waren die Hamburger aber ein paar Jahrhunderte etwas engstirniger, aber dann ja doch eine ganze Zeit lang sagen wesentliche Beiträge, Heine, Ballin, Kassierer an der Universität und viele andere mehr, aus der jüdischen Tradition Hamburg zugewachsen sind. Und die sollten wir nicht nur nicht vergessen, sondern die sollten wir uns immer wieder ganz dringend bewusst machen.
Sie hörten ein Gespräch mit Carsten Broster, Kultursenator in Hamburg, zu den Plänen der Stadt, ein jüdisches Museum für Hamburg zu errichten. Als ich Carsten Broster um einen Musikwunsch für unsere Sendung bat, musste er nicht lange nachdenken. Er wünschte sich das Halleluja von Leonard Cohen, aber in einer Version von Daniel Kahn, gesungen auf Jiddisch. Daniel Kahn sei ein wunderbarer Musiker, so Carsten Broster, den er einfach enorm schätze und sich immer wieder sehr freue, ihn bei den verschiedensten Anlässen in der Stadt zu hören und zu erleben.
Gewinner nicken wie ein Sod, wo's David hat gespielt vor Gott. Nur dir wollt's nicht gewähnen, sei Jeschua. Und mir singt a soi, a fa, a sol, a mische Berech hebt a kol, der duller meilig weh. Deine Munde ist geworden schwach, Bashewe bot sich auf ein Dach hier hin und die Levone, dein Refue. Und sie nimmt dein Guff, sie nimmt dein Kopf, sie schneit von deinem Horazop und zieht von Meularo. Halleluja. O Teire, ich kenn dein Stil. Ich bin geschlafen auf dein Deal, hab kein Mal nicht gelebt mit Ersatz neu. Und ich seh dein Schloss, ich seh dein Fon, ein Herz ist nicht kein Melechstron, es ist eine kalte und eine kalte Halleluja. Und wie malt, so sag mir uns, was tut sich dort in dein Scheiß, du wusste darf sich schämen wie Absule. Und gedenk, wie ich hab in dir geruht, wie die Schiene glut in unser Blut und jeder Rotem tut. Halleluja.
Sie hörten das Stück Halleluja, gespielt und präsentiert von Daniel Kahn auf Jiddisch. Der US-amerikanische Musiker, Sänger, Komponist, Regisseur und Schauspieler lebt seit rund 20 Jahren in Deutschland, seit 2021 in Hamburg. Er wurde 1978 in Detroit in eine jüdische Familie geboren und begann schon als Kind Musik zu machen. Seine ersten veröffentlichten Alben sind dem Singer-Songwriter-Genre zuzuordnen. Die neueren Stücke sind charakterisiert von einer Mischung aus Klezmer, Punk, Folk und Singer-Songwriter-Elementen. Seine Texte sind politisch und sozialkritisch und er singt auf verschiedenen Sprachen, wie eben gehört, auch auf Jiddisch. Das nächste Konzert von Daniel Kahn findet am 29. Januar auf Kampnagel in Hamburg statt. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten.
Die australische Regierung wird eine nationale Untersuchungskommission zum antisemitischen Anschlag am Bondi Beach in Sydney einrichten. Sie soll unter anderem untersuchen, ob es Versäumnisse der Geheimdienste gab und ob Antisemitismus in Australien zunimmt. Der Anschlag vom Bondi Beach hatte in Australien eine landesweite Debatte über Antisemitismus und Wut darüber ausgelöst, dass Juden nicht geschützt werden konnten. Die Familien der Opfer hatten in einem offenen Brief an Premierminister Albanese eine solche Untersuchungskommission gefordert. Dieser hatte die Forderung zunächst zurückgewiesen, durch zunehmenden öffentlichen Druck aber doch eingelenkt. Am 14. Dezember hatten zwei Angreifer am Bondi Beach auf Teilnehmer einer Chanukka-Feier geschossen und dabei 15 Menschen getötet. Die Redaktion der Jüdischen Allgemeinen wird mit dem Tacheles-Preis ausgezeichnet. Der Verein Werteinitiative Jüdisch-Deutsche Positionen würdigt damit nach eigenen Angaben deren kontinuierliche Arbeit als wichtige jüdische und öffentliche Stimme in Deutschland. Der Vereinsvorsitzende Elio Adler sagte, die Zeitung sei unverzichtbar für die öffentliche Debatte. Mit faktenbasiertem, ausgewogenem Journalismus als Publikation jüdischer Perspektiven und Meinungen stehe sie gegen einen zunehmenden Antisemitismus. Die Jüdische Allgemeine gilt als auflagenstärkstes Periodikum des deutschen Judentums und berichtet über Politik, Kultur, Religion und jüdisches Leben. Die Holocaust-Überlebende Eva Schloss ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Die einstige Freundin von Anne Frank, die später Stieftochter von deren Vater Otto Frank wurde, starb vergangenen Samstag in London. Sie lebte seit vielen Jahren in Großbritannien und setzte sich als Ehrenpräsidentin der Stiftung Anne Frank Trust bis ins hohe Alter für die Erinnerung an den Holocaust und für Toleranz ein. König Charles III. Würdigte Eva Schloss. Der Horror, den sie als junge Frau habe erdulden müssen, sei unmöglich zu begreifen. Trotzdem habe sie den Rest ihres Lebens den Bemühungen gewidmet, Hass und Vorurteile zu überwinden. Er und seine Frau Camilla seien stolz, sie gekannt zu haben. Soweit die Meldungen.
Das war unsere Sendung Shabbat Shalom, bis hierhin mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Julien Chaim Soussan aus Frankfurt.
Nach den Erzählungen in Genesis über die Patriarchen beginnt nun im zweiten Buch Mose die Geschichte des jüdischen Volkes. Dass diese in der Sklaverei beginnt, hat uns den Wunsch nach Freiheit und einer gerechten Gesellschaft sozusagen in unseren religiösen Gencode geschrieben. Interessant dabei ist, dass der von Gott gesandte Befreier, Moses, nicht von dem langen Weg in die Freiheit spricht oder an dieser Stelle das Land in Aussicht stellt, in dem Milch und Honig fließen. Er spricht weder vom Befreiungskampf noch der Eroberung des Landes. Etwas anderes steht im Vordergrund. Moses schwört uns auf die Erziehung der Kinder ein. Noch vor dem Auszug aus Ägypten und erneut kurz vor seinem Tod. Es ist diese Stelle aus dem fünften Buch Moses, die zu unserem täglichen Hauptgebet, dem Schema Israel, geworden ist. Diese Worte, die ich dir heute befehle, seien in deinem Herzen. Schärfe sie deinen Kindern ein und sprich davon, wenn du in deinem Hause sitzest und auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und dieser Auftrag ist vielleicht einer der typischsten des Judentums, die Erziehung der Kinder. Jeder jüdische Junge seit der Antike hat zumindest lesen und schreiben gelernt. Wissen war nicht das Privileg einer kleinen Elite, sondern sie war demokratisiert. Jeder durfte und sollte sich mit den Texten befassen. Denn ein Land benötigt zu seiner Verteidigung eine Armee. Aber um eine Zivilisation zu verteidigen, braucht man Schulen. Denn Erziehung ist die Kommunikation zwischen den Generationen. Es reicht dabei aber nicht nur, Wissen zu vermitteln. Die nächste Generation muss sich einbezogen fühlen in die Geschichte, die tradierten Erfahrungen zu ihren Erfahrungen machen. Die Werte, die teilweise erst durch erlebtes Leid als erstrebenswert angesehen werden, müssen für sie genauso als Ideale gelten, wie für die erste Generation. Nur dann werden sie nicht die früheren Fehler wiederholen. Die neue Generation hat so die Chance, über uns Vorgänger hinauszuwachsen. So wird eine Zukunft geschaffen, die ein Leben der Gegenwart zu einem anderen Zeitpunkt ermöglicht und sich als Teil einer großen Geschichte versteht. Jetzt müssen wir alles Nötige dafür tun, die Schulen und die Pädagogen zu unterstützen. Denn bisher war noch jede Gesellschaft, die ihr Augenmerk nur auf die Gegenwart gelenkt hat, früher oder später dem Niedergang geweiht. Rabbi Sachs hat es einmal so formuliert: Die Welt, die unsere Kinder in der Zukunft erben, wird in den Klassenzimmern von heute erzeugt. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Julien Chaim Soussan aus Frankfurt. Zum Schluss hören Sie das Vishomru. Übersetzt lautet der Text: Die Kinder Israel mögen den Shabbat hüten, den Shabbat feiern in ihren Geschlechtern als ewigen Bund. Es singt Kantor Isidoro Abramowitsch, begleitet von Jakub Steffek an der Orgel.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.